4. Erstmal Richtung Süden. Das eigentliche Ziel von Mascha Kalekos Reise in diesem Jahr 1956 war nicht Hamburg gewesen, nicht Bremerhaven, nicht Deutschland oder die Menschen hier. Ihr eigentliches Ziel war von Anfang an Berlin. Ihre und Chemios und Stevens Stadt. Ihre Heimat, wo sie sie selbst wurde, wo sie zur Dichterin wurde, wo sie geliebt, gedruckt, gelesen wurde, wo sie dazugehörte zur deutschen Kultur des Augenblicks. Und wo sie ihre Liebe fand, Glück und wo ihr Sohn auf die Welt gekommen ist. Mein Heimweh hieß Savignyplatz. Wenn sie gefragt wird in diesen kalten Tagen in Hamburg, woher sie komme, sagt sie, dass sie Berlinerin sei. Wann immer es ihr Spaß macht, und Spaß macht es ja oft, fällt sie in den Berliner Dialekt. Dann haben die Menschen keine Fragen mehr. Mascha aus Berlin, woher sonst? Aber, sei es aus Angst, sei es um die Wiedersehensfreude noch etwas hinauszuzögern, ändert sie im Februar in Hamburg noch einmal ihre Reisepläne. Berlin muss noch warten. Sie hat von Hermann Kästen, mit dem sie weiterhin Briefe wechselt, in denen sie auch von ihren ersten Deutschlanderfahrungen berichtet, Kontakte zu Zeitungen und Radiosendern in Stuttgart bekommen. Er schreibt ihr, dass er in München einen Festvortrag zum Heinejahr halten wird und fragt, ob sie nicht kommen möchte. Ein Wiedersehen mit Kästen anlässlich einer Rede über den von ihnen beiden verehrten emigrierten jüdischen deutschen Dichter Heinrich Heine. Ja, das will sie unbedingt. Und auf dem Rückweg von München nach Hamburg wird sie, wer weiß, vielleicht ein erstes Stückchen echter Heimat wiedersehen. Frankfurt am Main, die Stadt, in die sie mit ihrer Familie nach Deutschland kam, 1914. Wie viele Jahre ist das her? Beinahe ein Leben lang. Aber jetzt erst einmal Stuttgart. Von Zuversicht und Euphorie getragen geht es im Zug in Richtung Süden. Unterwegs im Speisewagen dichtet sie dem guten Peter Zingler ein spontanes Reisegedicht, geschrieben auf einem Notizzettel der DSG, der Deutschen Schlafwagen- und Speisewagengesellschaft.
Ich sitze mit meiner Kaffeetasse jetzt früh um 7 ganz allein in meinem Abteil zweiter Klasse. Es schneit. Mir fällt eine ganze Masse zum Thema Wiedersehen ein.
Und sie reimt sich einmal durch die Landschaft, die sie durchquert. Schwarze Pappeln, Halt in Celle, Göttingen, Fulda, auch Marburg wird bedichtet. Die zweite Station der Familie damals, nach ihrer Flucht nach Deutschland im Krieg. Auch hier schreibt sie wieder, dass sie glaubt, in Wahrheit durch einen Traum zu reisen und dass die wunderschöne Landschaft, durch die der Zug sie fährt, nicht Hitler gewählt hat.
Ich ziehe wie in einem Traum durch dieser Landschaft Zeit und Raum und mir wird ziemlich weiß nicht wie vor all der Schulgeografie. Den Wiesen, Wäldern und den Reben brauche ich zum Glück nichts zu vergeben.
Auch Stuttgart heißt Mascha Kalecko herzlich willkommen. Die Stadt hinterlässt einen ganz anderen Eindruck auf die Besucherinnen als Hamburg. Hier war so viel zerstört worden im Krieg und so viel ist wieder aufgebaut und so modern, dass sie staunt. Sie findet die Stadt süß und zauberhaft. Es ist Europa plus die Überreste des Deutschlands von damals, die in mir aufleben bei der Berührung mit der alten Welt. Sie besucht die Redaktion der Stuttgarter Zeitung, wird vom Süddeutschen Rundfunk interviewt, bekommt sogar noch 300 Mark dafür. Und in dem Zeitungsbericht wird die Brücke geschlagen zu jener Zeit, als der Gedichtband zum ersten Mal erschienen ist. Das war selbst in jenen Jahren der geistigen Hochkonjunktur ein Ereignis, mit dem man sich weit über Berlin hinaus beschäftigte. Ironie ist die Waffe, mit der sie gegen die Verzweiflung kämpft, Spott die Rettung vor der Resignation, in der das Leben zu versinken droht. Durch die Stadt geht sie wieder wie durch ein Gedicht, zwischendurch immer wieder unterbrochen durch kulinarische Erlebnisse der erlesensten Art.
Wie kann man das nicht durchwandern, wo Läden Meier am Markt heißen und Weibeles Bratwürstel? Ich habe zum Mittag im Löwenbräu geschmelzte Maultaschen, Krepplach mit Schmorsoße und grünen Salat gegessen. Dann raus auf die Königstraße, die Fifth Avenue von Stuttgart. Die Leute sehen aus wie grob geschnitzte Holzpuppen. Auch die rosa Backen. Gutmütig und dumm. Intelligenz im Gesicht fällt richtig auf.
Dann ging es auch schon weiter nach München und alles ist, wie sie es sich erhofft hatte.
Die Straßen sind, wie ich sie erträumte, mit Bäumen überall und sehr erfreulich für mein europäisches Gemüt. Jedes Haus tut mir wohl. Und ich vergesse, dass der Name München anderes in mir hervorrufen sollte, wie den Bierkeller, den ich nicht sah, und Dachau, das ich nicht sehen will.
Das Bedeutendste ist aber das Erlebnis der Freundschaft. Das Treffen mit Hermann Kästen, der ihr in seiner Einladung geschrieben hatte: Wir sind die alten Kämpfer der Immigration. Das heißt, Sie sind unser Benjamin, der jüngste Jüngling. Hermann Kästen war ein ungemein freundlicher, gewinnender, aber in seinen Prinzipien unerbittlicher Mann. Seine größte Lebenskunst war die Freundschaft und die Bewunderung für andere Dichter. Stefan Zweig hat ihn einmal den Schutzvater aller über die Welt Versprengten genannt. Er hatte auch noch im Exil als Lektor gearbeitet, hatte zahlreiche eigene Romane geschrieben. 1953 war das Buch erschienen, das sein Hauptwerk bleiben sollte, »Meine Freunde, die Poeten«. Und darin beschreibt er auf so einfühlsame, herzenswarme, mitreißende und menschlich kluge Art und Weise eben all jene großen Dichter, die seine Freunde waren, wie Stefan Zweig und Ernst Toller, René Schickele und Alfred Polgar, Annette Kolb, Josef Roth und Irmgard Keun. Die meisten von ihnen hatten das Exil nicht überlebt. Im Vorwort des Buches beschreibt er, was das für Leute sind, die er liebt, und über die und für die er dieses Buch geschrieben hat. Ich schrieb in diesem Buch insbesondere über alle, die ich liebe. Die rücksichtslosen Apostel der Freiheit, die Bekenner der Wahrheit, die Feinde der Konventionen, die Schöpfer neuer Verfassungen, die Freunde der Menschheit, besonders die lachenden Spötter, aber auch die Gerechten und die großen Geschichtenerzähler, die in die Menschen verliebt sind, und jene, die lieber ins Elend und Ausland gehen, als bar bezahlt zu werden. Kästen lebte seit 1953 wieder in Europa, aber auch gern fern von Deutschland, in Rom. Sein ganzer Hass und seine Angriffslust galt jenen Autoren, die er zu geistigen Mittätern des Dritten Reichs zählte, wie Gottfried Benn, er hat sich jedem Tyrannen angeboten, und Ernst Jünger, der Satan selber. Und, solange Globke einer der höchsten Beamten des Landes war, blieb ihm die Bundesrepublik unheimlich. Er hatte auch die jungen Literaten der Gruppe 47 angegriffen, weil die so entschlossen und traditionsvergessen Tabula rasa machten bei ihren Treffen. Anfangs wurde er noch eingeladen zu den Zusammenkünften, aber schon als sie sich 1954 in seiner Stadt in Rom trafen, wurde er vom ehemaligen Wehrmachtssoldaten Hans-Werner Richter, der allein über die Einladungsliste beschloss, nicht mehr berücksichtigt. Richter schrieb später, 1961, in einem Brief an den Sohn der Nazi-Dichterin Ina Seidel, die Adolf Hitler das Gelöbnis treuester Gefolgschaft geschworen und von Hitler noch 1944 in die Gottbegnadetenliste aufgenommen worden war und die Kästen scharf kritisiert hatte: Kästen ist Jude, und wo kommen wir hin, wenn wir jetzt die Vergangenheit untereinander austragen? Das heißt, ich rechne Kästen nicht zu uns gehörig, aber er empfindet es so. Der Spiritus Rector der moralisch einwandfreien neuen deutschen Nachkriegsliteratur hatte die Macht zu bestimmen, wer zu uns gehört und wer nicht. Ein deutscher Richter. Die deutsche Lust an der Ausbürgerung missliebiger Dichter aus dem Reich der Literatur überlebt alle Kriege. Jetzt aber darf Kästen hier in München den offiziellen Heine-Vortrag halten. Er residiert im Hotel Vier Jahreszeiten, wie Mascha staunend und nicht ohne Neid vermerkt. Sie treffen sich zum Abendessen. Kästen hat noch zwei Freunde eingeladen, ein Kunstsammler und ein Anwalt. Mascha ist glücklich und man konnte merken, schreibt sie an Tremio,
dass ich allen gut gefiel, weil ich so gar nicht wie eine Frau sprach und dabei doch recht niedlich aussah in meinem schwarzen Jerseyblüschen und dem schwarzen Rock mit Gürtel und Tasche aus San Francisco.
Und nach dem Essen stieß noch ein echter Ehrengast zu ihnen, Erich Kästner, der einzige Schriftsteller, der Deutschland während der Nazi-Jahre nicht verlassen hatte und den Kästen trotzdem in sein Freundesbuch aufgenommen hatte. Kästner, der 1931 den großen Roman über den Moralisten Fabian geschrieben hatte, der das Kunststück fertigbrachte, diese ungeheuer liebenswerten, klugen, welt- und kinderfreundlichen und von Jungen und Mädchen so geliebten Bücher wie Emil und die Detektive und Pünktchen und Anton zu schreiben und gleichzeitig diese schönen, traurigen, ungeheuer pessimistischen, moralischen Großstadtverse, die so viele Menschen auswendig kennen und die so zuverlässig seelisch verwendbar sind, um eine Einschätzung Kästners zu gebrauchen, dass sie zum Beispiel eine junge verliebte Jüdin im Warschauer Ghetto ihrem frisch angetrauten Ehemann abgeschrieben und mit eigenen Zeichnungen versehen geschenkt hat, als Überlebenshilfe. Jenem Juden, von dem wir in Berlin kurz hörten, Marcelli Reich, der zu den ersten gehörte, die 1938 aus Berlin deportiert wurden, als Mascha gerade in New York angekommen war. Erich Kästner hatte damals, im Mai 1933, dabei gestanden, als nationalsozialistische Studenten die Bücher jener Autoren verbrannten, die sie für undeutsch hielten. Auch seine Bücher waren darunter gewesen. Er hatte zugesehen. Er hatte nicht protestiert, er war im Land geblieben, war nicht emigriert, hatte freundliche Bücher und unterhaltsame Filme geschrieben und nach dem Krieg öffentlich erklärt, dass er eben kein Held sei und dass all die Nachgeborenen und moralisch allzeit Selbstgewissen auch nicht sicher sein könnten, ob sie wohl Helden seien, wenn es darauf ankomme. Weil keiner unter uns und überhaupt niemand die Mutfrage beantworten kann, bevor die Zumutung an ihn herantritt. Keiner weiß, ob er aus dem Stoff gemacht ist, aus dem der entscheidende Augenblick Helden formt. Erich Kästner erscheint, so schreibt es Mascha an ihren Chemio, nach dem Essen. Sie findet ihn augenblicklich wundervoll, sowas wie ein Ehrenjude eigentlich, und redet auch so.
Kästner ist verjudet mit Zores und Nebbig und so und ist sehr sympathisch, alt geworden, aber nicht zu alt. Elegant, sportlich und gut angezogen, verdient gut mit Filmeschreiben etc.
Und sie sitzen in der Hotelhalle des Vierjahreszeiten und reden über Heine und man beriet, wie scharf Kästner sein solle und was er nicht unbedingt losfeuern müsste. Und alle drei, wie sie da sitzen und über Heine reden, wissen selbst, dass sie seine Erben sind im Heute, dass sie das Beste aus seinen Gedichten weiterdichten in ihr Jetzt hinein. Den Faden aufnehmen, weiterknüpfen, der immer und immer wieder gewaltsam abgerissen wurde und wird. Und wir einigten uns, dass jeder anständige Dichter von Heine abstammt. Schon gar, wenn er Zeitlyrik macht wie Erich Kästner und Mascha Kalecko. Wir kommen ja alle von ihm her, sagte er. Meine Worte, wie du ja weißt, schreibt die eine Heine-Erbin an ihren Chemio nach Hause. Dann gibt sie ihrem Heine-Bruder noch ihre letzten Camel aus Amerika und sie verabreden sich für den nächsten Tag gleich wieder. Es scheint, auch Kästner hat an seiner Schwester in Heine großen Gefallen gefunden. Hermann Kästner hält dann seine Rede. Er hat sich keine Zurückhaltung auferlegt, wie ihm seine beiden Heine-Freunde eigentlich rieten. Über seine Motive schreibt Mascha rätselnd an Chemio:
Nicht vielleicht nur aus reinem Mut, sondern auch, weil das eine Linie ist und er eben diese Linie richtig vertreten muss. Sonst hat er nichts zu suchen unter den neudeutschen, treudeutschen, vaterländischen Reaktionären, die Bestseller schreiben wie Salomon, Kirst etc.
Und vielleicht hatte Kästner auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, dass er den Auftrag für den Heine-Vortrag überhaupt angenommen hatte. Denn im Vorfeld war es zu einem politischen Kulturskandal gekommen, wie er in diesen Jahren für die Bundesrepublik nicht untypisch war. Eigentlich war Max Broth von den Veranstaltern als Festredner vorgesehen gewesen. Der Jude aus Prag, bester Freund und Nachlassverwalter Franz Kafkas, Schriftsteller, Zionist, war 1939 von Prag nach Palästina geflohen und lebte jetzt in Israel. Nachdem der Name des Festredners bekannt geworden war, hatte jedoch Bundespräsident Theodor Heuss öffentlich interveniert und verfügt, dass diesen Vortrag kein emigrierter Jude halten dürfe, sondern dass das ein Deutscher machen müsse. Mascha kommentiert das in ihren Briefen überraschend milde.
Was ja nicht falsch wäre, denn es ist nicht antisemitisch gemeint. Nur eben, wenn einer von den Deutschen diesen Vortrag hält, das ist wohl in solchem Fall angebrachter. Nichts gegen Emigranten.
Dass die Wahl nun stattdessen auf den jüdischen Emigranten Kästen gefallen war, der inzwischen US-amerikanischer Staatsbürger war und in Rom lebte, scheint jedenfalls nicht ganz konsequent zu sein. Auf jeden Fall sah sich Kästen offenbar zu einer besonders klaren und kämpferischen Rede veranlasst. Am Abend danach kommen die drei Heine-Enkel wieder zusammen. Sie sprechen noch einmal über ihren Urvater. Mascha erinnert an seine Erfindung des Genres Zeitgedicht und sagt, dass sie sich genau dieser Tradition und diesem Wort verpflichtet fühle. Es gefalle ihr auch besser als das Wort Gebrauchslyrik, das Erich Kästner für seine Verse gern benutzt. Kästner erwidert: Sie haben nicht Unrecht, Kalecko, aber ich finde, es macht Spaß, manchmal tief zu stapeln. Hermann Kästner hat an diesem Abend noch etwas mitgebracht: eine Sonderbriefmarke für Heinrich Heine, eine kleine Ehrung für den großen Dichter. Mascha nimmt sie ihm gleich ab und lässt Kästner und Kästner ihre Unterschriften darauf setzen und unterschreibt auch selbst noch darauf. Das müssen wahrhaft kleine Autogramme gewesen sein. Drei kleine Ks auf dem Postwertzeichen des großen H. Mascha nimmt die Briefmarke an sich. Vielleicht freut Steven sich mal darüber. Am Tag danach steht sie in aller Frühe auf. Und während sie in den ersten Wochen in Deutschland all die Eindrücke, die Menschen, die Landschaft, die Liebe, die ihr entgegengetragen wurde, aufgesogen und nur in ihren Briefen an Chemjolein verarbeitet hatte, ist es an diesem Morgen in München anders. Sie setzt sich an den kleinen Schreibtisch in ihrer Pension und schreibt ein paar tolle Verse in meiner Heine-Dichtung, wie sie Chemjo gleich erklärt. Die Atmosphäre, das war, was ich brauchte. Und genau dafür sei sie nach München gefahren. Und die Verse, die sie an diesem Morgen in München schreibt, werden zu einem ihrer besten Gedichte, auch zum längsten. Es ist eine lyrische Reportage ihrer Deutschlandreise, wie sie bisher verlaufen ist. Es ist eine Hommage an Heinrich Heine, eine Hommage auch an sich selbst und ihre Kunst und eine erste Zwischenbilanz ihres Dichterinnenlebens. Es heißt »Deutschland, ein Kindermärchen«, Heines berühmtes Gedicht »Deutschland, ein Wintermärchen« variierend, und wir zitieren hier nur einige Verse daraus. Auch die Briefmarken-Episode hat sie gleich live mit hineingedichtet.
Zwar gibt's die Gesamtausgabe nicht mehr, auch zum Denkmal scheint's nirgends zu reichen. Man verewigt den Dichter in Miniatur, vermittelst Postwertzeichen.
Und es hebt an, wenige Wochen zuvor, am Silvestermorgen am Pier von New York, als Maschas große Reise begann.
Nach 17 Jahren in USA ergriff mich das Reisefieber. Am letzten Abend des Jahres war's, da fuhr ich nach Deutschland hinüber.
Und dann im vierten Vers beschreibt sie ihre Sorgen und Ängste. Natürlich klingt hier immer auch der berühmte Reim aus Heines Zyklus Zeitgedichte mit. Jenes »Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht«. Mascha schreibt:
O Deutschland, du meiner Jugend Land, wie werd ich dich wiederfinden? Mir bangte ein wenig, schon sah man New York und die Freiheitsstatue schwinden.
Und sie fügt sich selbstbewusst ein, in die Ahnenreihe jenes frühen deutschen Dichters, der Deutschland verlassen musste.
Wie Heinrich Heine zu seiner Zeit, war auch ich in der Fremde oft einsam. Auch, dass mein Verleger in Hamburg sitzt, hab ich mit dem Autor gemeinsam. Der Lump sei bescheiden, ich sag es mit Stolz, dass von Urvater Heine ich stamme, wie Tucholsky und Mann, Giraudoux und Verlaine, wir lieben das Licht und die Flamme.
Schließlich schwingt sie sich spöttisch, zweifelnd, misstrauisch, dem neuen Deutschland zu, das sich so schnell und rückstandsfrei verwandelt hat.
Da kam der böse Wolf und fraß Rotkäppchen, weil sie nicht arisch. Es heißt, die Wölfe im deutschen Wald sind neuerdings streng vegetarisch. Jeder Sturmbannführer ein Pazifist, so lautet das liebliche Märchen. Und wieder leben Jud und Christ wie Turteltaubenpärchen.
Die Dichterin, die diese Verse schreibt, weiß, dass das ein Märchen ist. Sie hat ja das ganze Gedicht Heine zitierend so genannt. Aber sie ist eben auch die Dichterin, die sich ihren schönen, naiven, menschenfreundlichen Glauben an die Wunder dieser Welt bewahrt hat. Auch die guten, die jederzeit möglich sind. Sie möchte vor allem an sie glauben. Der Wille zum Wunder hat sie schließlich überhaupt hierher zurückgebracht.